Aber da hat es eben eine Öffentlichkeit bekommen.
Eine Heimat auch.
Ja, und eine Heimat. So haben wir es auch immer gesehen, dass eben das Musa, wie wir uns dann genannt haben, quasi der Hafen für die Wiener Szene ist.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Bei mir heute zu Gast ist Berthold Ecker und der Berthold Ecker ist ein Mensch, der bedingungslos brennt für die Kunst. Er tut dies auf unterschiedlichen Ebenen. Das Musa in Wien im Rathaus ist quasi sein Baby. Er und sein Team haben dort einen Raum geschaffen, der für die Kunst dieser Stadt und dieses Landes immens wichtig ist. Er brennt aber auch für die Kunst, wenn es abseits der Öffentlichkeit Arbeit gibt. Er ist einer, der hilft, wenn Hilfe gebraucht wird. Und er ist einer, der viel in den Ateliers unterwegs ist, der viel mit Künstlerinnen und Künstlern spricht und der letztendlich die Kunstsammlungen der Stadt Wien mit aufgebaut hat. Für mich natürlich ein hochspannender Gast. Ich möchte ganz viel wissen von ihm. Und als allererstes möchte ich von Berthold Ecker wissen, in welchem Künstleratelier er zuletzt war.
Ich glaube, das war das von der Heliane Wiesauer-Reiterer, weil ich da gerade eine Ausstellung vorbereite. Bin ich öfter dort. Das ist eines der schönsten Ateliers, die ich kenne.
Okay.
Ja, in Neulengbach. Sehr großzügig. Aber ich bin eigentlich dauernd in Ateliers.
Ja. Das gehört zu deinem Job?
Gehört zu meinem Job, weil im Atelier sein ist die beste Information, die man über einen Künstler, Künstlerin überhaupt kriegen kann. Mhm. Im Gespräch, mit der Arbeit.
Jetzt kann man ja sagen, du bist erfahren, das ist vielleicht jetzt vornehm ausgedrückt für auch schon lang dabei. Vielleicht stellen wir dich kurz vor, Berthold Ecker, Dr. Berthold Ecker. Für mich schon relativ lange auf meiner Wunschliste mal hier im Podcast zu sprechen, weil ich bei dir so eine seltene Leidenschaft kennengelernt habe, auch dem vielleicht weniger Sichtbaren zu Aufmerksamkeit zu verhelfen. Also du bist einer, der sich der Kunst annimmt, auch wenn sie nicht gerade in aller Munde ist.
Ja, also da mache ich mir schon meinen eigenen Kanon. Mhm. Und das kommt wahrscheinlich daher, dass ich mit der Kunst aufgewachsen bin. Für mich ist das was ganz Natürliches. Mhm. Und ich war eigentlich meine ganze Karriere an der zeitgenössischen Kunst dran. Ich liebe natürlich auch Barock, so ist es nicht. Also hinter Barock, ja, Renaissance geht auch noch, Mittelalter eher nicht, Antike dann wieder. So ungefähr ist es bei mir. Aber also meine große Liebe ist die zeitgenössische Kunst vom späten 19. bis in die Gegenwart. Mhm. Und ich habe natürlich immer bemerkt, wie sehr eigentlich der Kanon beengend ist. Mhm. Das reduziert sich im Internationalen überhaupt auf einige hundert Künstler und das ist es dann. Und das hat natürlich mit der Realität überhaupt nichts zu tun und auch nicht mit dem, was an Qualität vorhanden ist. Mhm. Und wenn man das spürt, dass wo große Qualität ist, dann ist mir das völlig egal, ob das jetzt eine bekannte oder eine nicht bekannte Position ist. Und es macht dann großen Spaß, das ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken natürlich.
Mhm. Du bist Oberösterreich, du bist in Linz geboren.
Ja.
Ich höre jetzt nichts davon. Du bist schon lange in Wien.
Ja, ich bin 1980 nach Wien gekommen und der Unterschied zwischen oberösterreichisch oder linzerischem Gerede und wienerischem ist jetzt nicht wirklich sehr groß, aber ein Oberösterreicher hört es.
Mhm. Und du hättest das auch noch drauf. Also wenn du in Urfahr zum Volksfest gehst, dann kannst dich auch gut verstecken. Also dann gehst du durch als Oberösterreicher.
Sagen wir mal, am Urfahraner Jahrmarkt war ich zum letzten Mal als Kind und das reizt mich jetzt nicht sonderlich, aber ich kann schon auch ein bisschen stärker in den Dialekt verfallen.
Okay, na, vielleicht bekommen wir da heute im Laufe des Gesprächs noch eine, ich weiß nicht, wenn man emotional wird, dann rutscht man.
Schauen wir. <Ja.
lacht> Du hast dann in Wien Kunstgeschichte studiert?
Ja, von 1980 weg, unendlich lange, das sage ich gar nicht, wie lange.
Sehr sympathisch. Ja.
Und das war auch noch eine Studienordnung, wo es nicht diese einengenden Vorschriften gegeben hat, sondern man hat halt einfach seinen Interessen gefreut. Mhm. Ich habe ziemlich viel auch Ausstellungsvermittlung betrieben, um mir das Studium zusätzlich zur Unterstützung meiner Eltern eben zu finanzieren.
Also Führungen gemacht?
Führungen hat es damals geheißen, ja. Bei den Landesausstellungen, die auch gut bezahlt waren. Also da hat man mit 2-3 Monaten Vermittlung eigentlich zumindest ein Semester oder so Geld gehabt. Also, ja. Und man hat viel gelernt dabei. Ja. Auch das Sprechen vor Menschen und so, das war gut für mich.
Ja. Nee, ich hatte jetzt unlängst erst den Manuel Kreiner hier zu Besuch im Podcast und der ist ja ein begnadeter Vermittler. Ich glaube entweder, also ich meine, man muss es schon grundsätzlich gerne machen, dieses Reden über die Kunst, jetzt nicht nur in einem, vielleicht im Kämmerchen mit einem Fachkollegen, sondern mit einem Publikum, das man dann vielleicht begeistern möchte.
Ja, wenn man die Leute nicht mag, ist das der falsche Job, das ist ganz klar. Ja. Man muss ein bisschen auch dieses Bewusstsein haben, dass man den Leuten irgendwie die Augen öffnet, dass man ihnen zeigt, warum etwas von Bedeutung ist, gerade in der Kunst, weil vieles, was man nicht weiß, sieht man eben auch nicht. Und das ist halt eine Grundvoraussetzung, man muss das Denkende sehen sozusagen lernen.
Und wie war dann so, also lange studieren ist ja nicht unbedingt ein Nachteil. Es lässt vor allem schon während des Studiums Zeit und Raum, um sich zu orientieren. Wann war für dich, ich meine, du bist dann letztendlich und das ist wahrscheinlich dein Hauptjob, im Wien-Museum gelandet. Mhm. Was waren die Stationen dorthin?
Naja, ich habe über den Leopold Biersdinger dissertiert. Mhm. Und das ist so gekommen, ich habe die Familie gekannt, da war ein großes Vertrauen da, die haben mich zum gesamten Vor- und dann Nachlass ranlassen, die ganze Korrespondenz, alles das. Mhm. Und im Zuge dieser Recherchen bin ich auch in der Kulturabteilung der Stadt Wien aufgetaucht, weil die damals ungefähr 70 Werke vom Biersdinger, also viele Grafiken, aber auch 20, 25 Gemälde in der Sammlung hatten, verstreut auf sämtliche Dienststellen der Stadt Wien. Und ich bin dem dann nachgegangen, von Dienststelle zu Dienststelle, habe Kurioses erlebt und vieles gefunden. Und das hat mir so gefallen, habe dann auch gesehen, was für eine tolle Sammlung eigentlich die Kulturabteilung da zusammengetragen hat, die damals 15.000, 16.000 Arbeiten gehabt hat. Und habe den Damen und Herren dort, der Wolfgang Hilger war der Chef, ein großartiger Kunsthistoriker übrigens, von dem ich sehr viel gelernt habe, dem habe ich gesagt, wenn bei euch eine Stelle frei wird, das will ich unbedingt haben. Und siehe da, nach 2-3 Jahren ruft auf einmal jemand an und sagt, ist das bei dir noch aktuell, weil jetzt wäre eine Stelle frei. Und so bin ich dann in die Kulturabteilung gekommen. Allerdings leider anfänglich nur mit einem Werkvertrag und den habe ich 6 Jahre gehabt, was mir jetzt vor der Pension ein bisschen Schmerzen bereitet natürlich.
Weil der nicht die volle,
genau,
wird nicht voll,
genau,
angerechnet.
Das fehlt mir.
Ja. Ja. Okay. Na gut, das ist oft kommt man auf so kleine Schwierigkeiten erst dann nachher drauf, weil in dem Moment warst du wahrscheinlich einfach, hast du gedacht, so yeah, cool.
Ja, unbedingt. Also einfach mit dieser Sammlung umzugehen, das war für mich einfach die Erfüllung. Das ist, da ist das ganze Spektrum der Wiener Szene drinnen und ist für mich durch den Umgang damit auch aufgegangen. Ich habe da wirklich ins Detail hinein die Szene kennengelernt. Und nachdem ich eben das Sammeln im Blut habe, sozusagen, habe ich alles daran gesetzt, dass die Sammlung immer besser und besser wird. Und ich glaube, da ist mir einiges gelungen. Mittlerweile habe ich die Sammlung verdreifacht, vervierfacht sogar. Mhm. durch viele, natürlich durch die Ankäufe auch, aber in die großen Stückzahlen sind durch die Schenkungen dazugekommen, die eben vor allen Dingen, als dann das Musa aufgesperrt hat, sehr zugenommen haben.
Jetzt muss man natürlich sagen, also du bist dort hingekommen, da gab es 15.000, 16.000 Arbeiten.
Ja.
Das ist jetzt schon mal recht stattlich. Wir wissen ja, man kann ja niemals alles zeigen, aber ich glaube, in diesem Fall waren das ja dann auch Werke, die dann in den diversen Kanzleien, Amtsstuben, Direktorinnenzimmer dann gehangen sind.
Ja, so ist es. Das war
also da gibt es auch ein bisschen einen Schwund auch immer, oder?
Das war ein Wunsch vom Helmut Zilk, okay, vom Bürgermeister. Da muss alles raus, alles muss zu sehen sein, ja, in den Diensträumen. An und für sich ein sehr modernes Konzept, das ja viele große Konzerne auch betreiben. Auch der Essel hat so angefangen letztlich. Du sprichst den Schwund an, den hat es natürlich schon gegeben, so wie alles einfach Füße kriegen kann, so auch die Kunst, aber es hält sich sehr in Grenzen. Wir haben das mit Inventur immer wieder gehandhabt, also das ist verkraftbar.
Ja. Okay, dann warst du also bei der Stadt Wien als Kulturreferent?
Ich war zuerst eben zuständig für die Sammlung und für die Entlehnungen. Das war sowas Ähnliches eigentlich wie diese Vermittlungstätigkeit bei den Landesausstellungen. Also man bekommt Kollegen aus allen möglichen Dienststellen der Stadt in die Sammlung und soll sie beraten, was sie sich aufhängen, was zu ihnen passt, welche Größen, welche Mengen und so weiter. Das ist auch ein Umgang mit vielen sehr verschiedenen Menschen. Interessant, aber auch sehr anstrengend. Und meine volksbildnerischen Ambitionen sind dann doch etwas zurückgegangen, muss ich zugeben.
Okay, also das war der Einstieg in dein Berufsleben?
Genau, das war der Einstieg. Ich habe dann mit dem Wolfgang Hilger gemeinsam Ausstellungen gemacht, und zwar in einer... Nein, jetzt muss man anders anfangen. Wie ich in die Kulturabteilung gekommen bin, ist gerade die Ausstellung ins Licht gerückt, abgebaut worden. Das war die allererste Ausstellung, in der die Sammlung eben gezeigt hat, was sie hat. Das war in der Volkshalle im Rathaus, war eine sehr erfolgreiche Ausstellung.
Wann war das? Sollen wir das einordnen können?
Das muss irgendwie so auch 97, 96, na warte mal, wann war das? Na, 91 war das, 91.
Okay.
Und ich habe dann beim Rückgeben der verschiedenen Werke schon mitgeholfen, und aus dem ist dann nach und nach eine Ausstellung nach der anderen gekommen. Eine mit Papierarbeiten, also Originalgrafik, die sehr in verschiedensten Ländern, von Moskau bis Kanada, bis Aserbaidschan, ich weiß nicht wo, überall unterwegs war. Und dann haben wir mal im Museumsquartier, wie es noch nicht das Museumsquartier war, eine Ausstellung gehabt, und die Idee damit verbunden, dass wir eigentlich ganz gerne im vorderen Teil vom Museumsquartier einziehen würden mit einem Ausstellungsraum, was sich nicht realisiert hat, aber wir haben dafür dann am Schillerplatz eine kleine Galerie, die jetzt auch noch als Veranstaltungsraum existiert, bezogen. Und haben das Museum auf Abruf genannt, weil ja unsere Sammlung eben eigentlich die Sammlung eines Museums war oder ist, aber eben keinen Ort hatte. Das ist ein Pendant zur Berlinischen Galerie eigentlich auch, die ja lange Zeit im Gropiusbau eingemietet war und später dann eben dieses schöne Haus endgültig bekommen hat. Ja, und in dieser Galerie am Schillerplatz haben wir dann, ich glaube, 16 oder 18 Ausstellungen gemacht, die ebenfalls wieder international getourt sind, manche davon. Und das war eine unglaublich tolle Zeit mit vielen Konzerten, Lesungen. Da war wirklich quer durch die ganze Literatenszene ist dort aufgetreten, von den Konzerten her, also quer durch. Wir haben den Christian Scheib als Experten für die Musikschiene gehabt und die Christiane Zinsen für die Literatur. Also dadurch war das Niveau so hoch wie auch in der bildenden Kunst. Und es ist sehr angenommen worden, weil...
Sehr interdisziplinär
Das war sozusagen ein bisschen das Konzept, dass wir gesagt haben, wir brauchen die verschiedenen Aspekte im Kulturleben. Es genügt nicht nur die zeitgenössische Kunst sozusagen und dieses Publikum zu holen, sondern wir wollen das untereinander mischen, dass es sich austauscht auch. Mhm. War eine gute Sache mit einigem Erfolg. Und,
also das waren die Sachen, die so nach außen hin sichtbar waren, aber im Hintergrund immer Erweiterung der Sammlung, Besuche in Ateliers, schauen, was gibt es Verborgenes, was muss man unterstützen. Also das war, und welcher Bereich hat dich da mehr, hat dir das eine mehr Spaß gemacht als das andere? Oder?
Es hängt natürlich total zusammen. Das Ganze ist ja wie ein Organismus. Ne? Ich habe auf der einen Seite die Ankäufe für die Stadt Wien gemacht, habe dadurch extrem viele Ateliers kennengelernt, weil das System damals auch so war, dass die Jury ja nicht entschieden hat, was gekauft wird, sondern nur von welcher Künstlerin, von welchem Künstler. Und dadurch war ich dann im Ankauf relativ frei. Da hat es nur so Beschränkungen gegeben, dass man sagt, von dem kannst du jetzt wirklich mal ein Hauptwerk kaufen oder von dem eher nur was Kleineres oder so. Also sowas hat es schon gegeben, aber sonst war ich relativ frei. Und aus dieser immer wachsenden Kenntnis heraus sind dann auch diese Ausstellungsideen gekommen. Wobei natürlich mit der Sammlung, sobald die einen Ort hatte, wie eben da am Schillerplatz, das war zwar klein, das waren nicht einmal 200 Quadratmeter, ich glaube so 120 oder was nur, aber da hat es eben eine Öffentlichkeit bekommen.
Eine Heimat auch.
Ja, und eine Heimat. So haben wir es auch immer gesehen, dass eben das Musa, wie wir uns dann genannt haben, quasi der Hafen für die Wiener Szene ist, der ja bis jetzt nicht existiert. Also das ohne das Musa, wo wird Wiener zeitgenössische Kunst sonst permanent gezeigt?
Außer in den Galerien.
In den Galerien natürlich, aber nicht im musealen Rahmen.
Ja, eigentlich bis heute nicht.
Eben. Und so war eben das Konzept. Wir wollten eben mit dem Musa diesen Ort eben schaffen. Ja. Nachdem der Schillerplatz uns zu klein geworden ist, er war von Anfang an zu klein, aber so eine Idee muss man Stufen für Stufen sich entwickeln lassen.
Das ist vielleicht eine schöne Parallele auch zu deinem Einstieg, weil du hast dir gedacht, dieser Job an dich herangetragen wurde, so ich mache das mal und dann schaue ich, wie sich das entwickelt.
Ja.
Muss man einfach dann auch sagen, okay, da hat sich die Möglichkeit aufgenommen, dann sagt man auf jeden Fall einmal ja, aber man weiß auch schon, das ist jetzt nur ein Zwischenschritt, oder?
Absolut. Also ich kann mich noch erinnern, da war ich in der Galerie am Stubenpastei einmal während dem Studium in den 80er Jahren und da war der Wolfgang Hilger zufällig dort auf Besuch und hat mit der Leonore Böckel, die Leitung dort hatte, gesprochen und ich so als kleiner Student bin herumgeschwanzelt und habe die zwei beäugt und damals habe ich mir gedacht, so einer wie der Hilger will ich auch werden. Das hat mir schwer imponiert und darum war ich dann auch so insistierend auf diese Stelle hin und habe ihm diese 6 Jahre durchgehalten, bis ihm endlich dann eine Anstellung möglich wurde.
Also 6 Jahre Werkvertrag hast du durchgebissen.
Ja. Naja.
Ja. Gut, und dann gab es ja, also der Raum am Schillerplatz wurde zu klein und dann habt ihr dann immer gleich schon gesucht nach einer möglichen, nach dem nächsten Schritt.
Wir wollten eine größere Örtlichkeit und da hat uns dann der Zufall geholfen, weil direkt neben dem Rathaus die ehemalige Wiegast, also eine, wie soll man sagen, eine Mensa am ehesten, mit einer wirklich grottigen Ausstattung von der Architektur her, mit so einem Stupfputz auch, also es war wirklich wie eine Grotte fast. Und da sind jetzt viele, die in der Umgebung arbeiten, eben auch Essen hingegangen. Es ist stillgelegt worden, mit einer Großküche auch drunter.
War das Essen auch grottig?
Ich war einmal dort.
Okay. Nein, die Frage ist, also wenn eine Mensa oder wenn ein Restaurant stillgelegt wurde, hat das meistens einen Grund.
Ich kenne da die Hintergründe nicht. Es kann sein, dass die Wiegast insgesamt vielleicht ein anderes Konzept dann entwickelt hat. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, der Ort ist leer gestanden und ist uns zugesprochen worden, was einfach ein wirklicher Meilenstein war. Und wir haben dann zwei junge Architekten für uns gewonnen, Kaufmann und Kiskan. Und die haben uns das Konzept, das Raumkonzept für das neue Musa, dort wo es ja jetzt auch noch ist, entwickelt. Und das war zwar ein langwieriger Prozess, die Bauführung war im Magistrat auch und die Anforderungen waren natürlich für einen musealen Zweck etwas ungewohnt für die magistratischen Kollegen. Nein, überhaupt nicht überfordert, die haben sich wahnsinnig ins Zeug gelegt. Und es war für uns alle einfach eine Riesensache, also ein Abenteuer und es ist, glaube ich, sehr gut gelungen.
Mhm. Und wie viel Platz? Ich meine,
das sind so, glaube ich, 700 Quadratmeter und drunter gibt es dann noch ein Depot. Mhm. Das Ganze ist klimatisiert mit den entsprechenden anderen Anforderungen auch, die man so braucht für die Kunst, mit einem Beschattungssystem. Es hat ja ein Glasdach im Mittelteil, was eben sehr schöne Raumsituationen ermöglicht hat. Und da haben wir dann eben begonnen mit Ausstellungen aus der Sammlung in erster Linie.
Ja. Aber
2007 jetzt, war das.
Ja, jetzt weiß man ja, also wenn man jetzt einen Raum bespielt mit 120, 150 Quadratmetern, dann strebt man nach was Größerem, dann ist das Größere da. Das bedeutet natürlich auch, es ist einfach mehr Arbeit. Ja. Hat das im Team, ich meine, war es am Anfang eine One-Man-Show oder wie viel Unterstützung hattest du da oder wie viele Leute wart ihr da und wie viel wurden es dann 2007?
Also das Ganze ist aus dem Referat für bildende Kunst herausgekommen. Da hat es vielleicht 5 Leute gegeben, die da mitgearbeitet haben. Und zum Schluss, wie dann diese Angliederung an das Wien-Museum gekommen ist, waren wir bei 20 Personen, inklusive der Aufsicht, inklusive der Vermittlung. Mhm. Also das waren keine 40 Stunden Äquivalente, sondern weiß nicht, Bruchteile davon auch. Mhm. Und wir haben ein Kernteam gehabt, das eben sehr flach war von der Hierarchie. Mhm. Mit der Gunda Achleitner, die war meine Stellvertreterin, Heimo Watzlik und der Roland Fink und der Johannes Karel. Das war so die inhaltliche Gruppe, wo wir sehr viel besprochen haben, welche Ausstellungen gemacht werden können. Wir haben fast nur Themenausstellungen gemacht, um eben Breite auch in der Szene irgendwie zu vermitteln. Und dann haben wir irgendwann einmal die Idee gehabt, in Jahrzehnten die Sammlung vorzustellen. Mhm. Das war, weil ich habe gewusst, die Sammlung wird unterschätzt, international und auch hier in Österreich, weil es immer geheißen hat, naja, in der Sammlung ist eh so ziemlich alles drinnen, da kommt man leicht rein, ist nichts Elitäres. Ist tatsächlich nicht elitär, aber das ist eben gleichzeitig auch die große Stärke, diese enorme Bandbreite, die Sammlung hat. Und das haben wir thematisiert, um eben zu zeigen, dass die Sammlung wirklich toll ist, wollten wir einen Sammlungskatalog vorlegen. Und das war eigentlich die Kernidee dieser Jahrzehnte-Ausstellungen.
Okay.
Ja, und dann haben wir eben angefangen mit den 50er Jahren. Mhm. Und haben das über, weiß nicht, waren das jetzt 12 oder wie viele Jahre, in 6 Bänden, 6 Jahrzehnte dargelegt, wobei jeder Band ziemlich was über 500 Seiten hat und da sind 1000 Abbildungen drinnen. Und in Summe ist das eigentlich jetzt das Umfangreichste, was es zur österreichischen Szene oder zur österreichischen Kunst nach 45 überhaupt gibt.
Mhm. Und wie beschränkt auf die österreichische Kunst ist es?
Total, also österreichische Kunst, es ist Wiener. Mhm. Wiener und das sind alle, die in Wien leben, ganz egal woher sie kommen. Also insofern ist es natürlich auch international, aber der Kern des Interesses liegt auf Wien.
Mhm. Und jetzt hast du gesagt, die Hierarchie war flach. War das vor der Eingliederung ins Musa oder danach schon?
Vorher.
Und wie hat sich das dann verändert? Hat sich's verändert?
Ja.
Nein, muss ja auch irgendwie, nicht? Also
Wir sind eben jetzt Teil eines Museums, mhm. was wir ja vorher, wir waren die Sammlung der Kulturabteilung der Stadt Wien. Mhm. Und jetzt gibt es ein Museumsgesetz, es gibt die Museumsstruktur, es gibt die restauratorischen Anforderungen, die konservatorischen, die Programmierung ist nicht mehr bei uns. Mhm. Ja, es hat sich sehr viel verändert.
Mhm. Ich meine, ich denke mal, das ist halt so, wenn man jetzt sagt, okay, man ist ein Startup, ja, da ist viel Dynamik drin, man kann viele Sachen entscheiden, man bringt was auf Schiene und dann kommt man drauf, okay, irgendwie wird das alles immer größer, wir brauchen eigentlich eine Struktur, man sucht sich eine bestehende Struktur und muss halt in Kauf nehmen, dass halt manches komplizierter wird auch, nicht? Also diese Abwägung, ich meine, es hatte, auch wenn es Nachteile hat, aber hat natürlich auch viele Vorteile.
Ich habe natürlich, die Synergie ist mhm. meistens zum Vorteil des größeren Partners, wenn mhm. zwei zusammengehen. Ne? Mhm. Und so war es bei uns auch. Aber ich glaube, da reden wir jetzt lieber nicht mhm. drüber.
Okay. das heißt, dein Herz schlägt stark für das Musa.
Ja, weil das ist so. Das Musa ist mein Baby. Yeah. Ja. Natürlich, das finde ich toll, dass das gelungen ist. Für die Szene auch. Es ist ja, seit überhaupt die Stadt Wien zeitgenössische Kunst irgendwie fördert, zum ersten Mal, dass da ein adäquater Ort und eine adäquate Handhabung auch in Richtung auf eine museale Handhabung mhm. existiert. Mhm. Das war vorher nicht. Da mhm. hat es irgendwo eine Kellergalerie oder so irgendwas gegeben, wo man mhm. halt hin und wieder ausgestellt hat. Es war meistens irgendwie auch politisch begleitet, aber so die Kunst für die Kunst, mhm. so nicht la pour la, sondern mhm. im Sinn von nach den Richt- oder den Wertstäben, die eben das Feld der Kunst selber vorgibt, mhm. dass man das so handhabt, das war vorher nicht existent.
Mhm. Ja. Jetzt gibt es ja immer wieder, und ich habe mir das auch immer wieder schon einmal so gedacht, oder in Gesprächen kommt man drauf, eigentlich auf die Notwendigkeit eines Museums für zeitgenössische Kunst in Österreich. Jetzt tut man dem Musa ein bisschen Unrecht, weil das ja gibt. Ja? Könnte sich aber natürlich ein politischer Entscheidungsträger ausruhen auf der Existenz des Musa, und sagen, na, das haben wir eh. Aber es könnte ja auch viel größer sein, nicht? Oder es müsste eigentlich eine größere Struktur vorhanden sein. Hast du so manchmal Träume tags und nachts von einem großen Museum für die zeitgenössische Kunst in Wien?
Für die zeitgenössische österreichische mhm. Kunst in Wien, das war eigentlich immer mein Ziel. Mhm. Also vom Schillerplatz über das Musa, wo es jetzt ist, das waren Zwischenstufen und mhm. eigentlich hätte ich mir gewünscht, aber ich habe immer gewusst, das ist ein warmer Eislutscher, mhm. dass wir ein wirklich schönes, großes Haus auf die Donauinsel stellen, mhm. einfach so einen markanten Ort, der einfach für die zeitgenössische Kunst steht. Mhm. Aber ich glaube, da sind wir weit entfernt davon.
Naja, ich weiß nicht, also dafür bin ich natürlich viel zu wenig in der Szene drin, weil da braucht es natürlich auch einen politischen Willen und halt auch einfach Kohle. Ja. Nein, natürlich, die Frage ist, ob das, also wenn die nicht einmal schaffen, das altehrwürdige Praterstadion, Happelstadion irgendwie zu erneuern oder einen Neubau, also dann... Da wird es wahrscheinlich schwer sein, das in der Bevölkerung durchzubekommen. Oder?
Ich glaube, momentan ist überhaupt die Zeit etwas ungünstig für zusätzliche teure Investitionen, mhm. die nicht wirklich ans Lebensnotwendige irgendwie grenzen. Mhm. Da muss man eine bessere Phase abwarten. Ich hoffe, ich erlebe es noch. Ja. Aber natürlich... Man redet immer so herum, Wien hat so viele Museen und überall wird die zeitgenössische Kunst mit verbraten, weil das Leute bringt, was nur sehr bedingt stimmt. Natürlich, wenn man im Kunsthistorischen zum Beispiel zeitgenössische Kunst mit alter Kunst mhm. konfrontiert, ist das hochinteressant. Also solche Ansätze wünsche ich mir auch fürs Wien-Museum natürlich.
Ja, ja. Aber kommen dann der Herr Baselitz... Und der Lucian Freud, also ich meine, also in aller Ehren wert, ja, aber jetzt auch nicht unbedingt, ich meine, der Jürgen Messensee, der hat einmal sehr beeindruckend
den Velasquez, KM, ja.
Aber ich glaube, dass diese diese Begeisterung für die, und das habe ich ja auch eingangs so ein bisschen schon angedeutet, dass das ist ja, es ist jetzt keine große Kunst, die großen Namen dieser Welt irgendwie zu zeigen oder irgendwo zu integrieren, weil das bringt dann Ticketverkäufe, da ja. Schreiben dann die Journalisten drüber. Wenn man jetzt natürlich sich traut, etwas weitgehend Unbekanntes vor den Vorhang zu holen, ne, läuft man ja auch Gefahr, dass das zwar eine schöne Ausstellung ist, aber dass halt nur eine wesentlich kleinere Gruppe an Menschen kommt. Ja?
Ja.
Und heute muss man halt alles irgendwie verkaufen.
Ja, das stimmt. Also da muss ich sagen, hat uns der damalige Stadtrat, sowohl der Peter Mabo, von dem die Gründung sozusagen, dem wir die Gründung verdanken, und dann auch Meilert Bocorni, wo wir dann eben übersiedelt sind, neben das Rathaus, die haben uns schon freies Spiel gelassen. Mhm. Also es war nie der Druck da, dass man sagt, ihr müsst mehr Besucher haben, ihr braucht zu viel Geld oder so, mhm. sondern wir haben zwar kein großes Budget gehabt, aber wir sind durchgekommen und es ist uns nie vorgerechnet worden, wie viele Besucher wir haben müssen. Mhm. Also es hat überhaupt keine Interventionen gegeben, auch nicht in Richtung auf diese oder jene Ankäufe oder diese oder jene Ausstellung. Das, mhm. das war absolut nicht der Fall. Mhm. Also das muss ich anerkennend sagen.
Ja, das hat sich nicht, ich glaube, also eine Stadt wie Wien, die ja von sich behauptet, dass sie ja auch eine kulturkunstaffine Stadt ist, die muss sich natürlich solche Institutionen auch leisten. Ich glaube, daran führt kein Weg vorbei.
Ja. Ja, ich meine, das habe ich zuerst jetzt nicht fertig erzählt. Also dieses, wir haben ja eh so viele Museen und alle machen mhm. irgendwie eh das Gleiche, das stimmt eben nicht, weil wir haben zwar viele Museen, Gott sei Dank, mhm. alles hochrangige Museen, die aber alle auf der einen Seite eben das Problem haben, dass sie einen hohen Grad an Eigenfinanzierung haben sollen, mit Ausnahme zum Beispiel das Wien-Museum hat eben diese Chance bekommen, freien Eintritt zu haben. Mhm. Aber ich meine, so wie die Albertina oder ähnliche Institutionen, die brauchen einfach diese berühmten Positionen, um eben die Besucherzahlen zu bekommen. Mhm. Das war bei uns nicht der Fall und natürlich, wenn man jetzt sozusagen in Wien die Wiener Kunst zeigt oder in Österreich die österreichische Kunst, dann ist das jetzt nicht das, wo hunderttausende Leute kommen. Also das spielt damit zusammen. Mhm. Drum denke ich, es sollte so ein Museum schon geben, mhm. weil die Wiener Szene hat einfach keine Heimat in Wien. Es wird überhaupt, also die gesamte Pflege der Wiener Szene oder mhm. der österreichischen Szene ist viel zu gering, mhm. dass man Werke, Övres aufarbeitet, vorstellt mit Ausstellungen, mit Publikationen und so. Es gibt es in Ansätzen, aber viel zu wenig. Mhm. Also, und wenn wir auf unsere Kunst nicht stolz sind, dann sind es die internationalen Besucher auch nicht. Mhm. So einfach ist es. Es fehlt uns auch diese Unterstützung ins Internationale. Mhm. So wie Pro Helvetia für die Schweiz, wo einfach internationale Aktivitäten wirklich fest unterstützt werden. Das fehlt uns. Mhm. Viel zu gering.
Ja, also das ist etwas, was du im Zuge deiner Tätigkeit forcierst, hast du es, ich meine, du jetzt sprichst du es ziemlich deutlich an. Ist das etwas, gibt es da ein, hast du das Gefühl, du bist da allein auf weiter Flur? Gibt's da Gruppen? Wie groß ist die Chance, dass man da wirklich einen nächsten Schritt auch macht? Oder was wird es da brauchen?
Naja, man braucht sowas wie Pro Helvetia, ganz klar. Ja. Also eine starke Institution, so wie Phileas im Ansatz das ja auch jetzt begonnen hat. Mhm. Und da muss man weitermachen. Das ist, da gehört deutlich mehr Geld rein, wobei in der bildenden Kunst viel Geld im Vergleich zu anderen Kultursparten eher wenig Geld ist. Mhm. Also das ist absolut leistbar, auch in Zeiten wie den unseren.
Ja. Na gut, aber in Zeiten wie diesen, wo Orchester eingespart werden, ist, ja, wie du schon gesagt hast, da muss man halt kämpfen. Ich glaube, um diese Positionen muss man kämpfen. Das wird wahrscheinlich und hoffentlich ja auch nicht dann enden mit deiner Pensionierung, die ja ansteht. Vielleicht hast du dann auch noch mehr Zeit, dich diesem konkreten Thema zu widmen.
Nein, ich glaube, also diesem Thema kann ich mich als Privatmensch dann eigentlich, da habe ich wenig Chancen. Mhm. da haben schon Berufener als ich sich drum bemüht. John Seiler zum Beispiel. Und naja, mit dem Erfolg, den man jetzt auch sieht. Das ist ein schwieriges Ding. Also wenn man die Rolle nicht mehr hat, eben der Kurator von irgendwo zu sein, dann muss man sich zurückziehen auf Themen, die man selber eben entwickelt, die man anderen Institutionen vorschlägt zur Realisierung, oder man schreibt Bücher oder so irgendwie. In der Richtung stelle ich mir das vor.
Ja. Also wir sind einander ja näher gekommen jetzt in der letzten Zeit, weil wir beide unterstützend für einen Verein auch tätig sind, für den, wo es um also Vor- und Nachlässe gibt, Forum Vor- und Nachlässe, für die halt, ich sage jetzt einmal, von bis Anleitung und Hilfe bieten möchte für Menschen, die einen Nachlass verwalten, wo die Eltern vielleicht oder wo ein Elternteil Künstlerin oder Künstler war. Jetzt weiß ich von dir aus den Gesprächen, dass du manchmal auch Feuerwehr spielst, wenn es brennt, dass du einfach auch einer bist, den man anrufen kann und sagen, hey, ich habe da jetzt wirklich, da ist jetzt wirklich die, ich weiß nicht, da wird jetzt gerade eine Wohnung geräumt und da ist jetzt wirklich Feuer am Dach. Machst du das aus, weil du weißt, dass das dem entspricht, wie du deine Rolle definierst als jemand, der für die Kunst da sein möchte?
Auf jeden Fall, aber wir haben mit diesen ganzen Vor- und Nachlässen jetzt wirklich einen extremen Schwall. Das ist fast ein Tsunami, der da über uns kommt, aber wohltuend, würde ich sagen, weil das war in meinen Anfängen absolut kein Thema. Da hat es hin und wieder mal irgendwo was gegeben, wie zum Beispiel, dass der Viktor Mateka gestorben ist und dann seine große Sammlung da war, die dann auch die Stadt übernommen hat, oder wie der Tasquil pensioniert worden ist, da ist er noch gar nicht gestorben gewesen, da war eine große Sammlung da, die er zusammengetragen hatte und die niemand wollte. Also das waren aber die zwei Fälle während meiner Anfänge und dann war nichts. Mhm. Also, und jetzt haben wir bis zu 30, 40 Schenkungen pro Jahr. Mhm. Also da kommt jetzt eine Generation ins Enden, eigentlich muss man sagen, und viele davon haben keine Kinder, keine Nachfolger und sind völlig überfordert. Mhm. Es ist natürlich jeder Nachlass komplett anders, jeder Vorlass von den Erwartungen, von den Möglichkeiten, vom Know-how auch. Mhm. Es ist komplett unterschiedlich, aber wenn ich weiß, da ist jetzt ein Nachlass, der eine Qualität hat, dann setze ich mich selbstverständlich dafür ein, dass das auf der einen Seite in die passenden Museen kommt, zumindest einige Stücke, die eben Hauptwerke sein sollten, und dass man auch Galerien damit eben befasst, weil nur wenn alle diese Teile von dem Organismus zusammenspielen, lebt die Sache. Also mein warnendes Beispiel, obwohl es ist wirklich mein Herzigratz irgendwie, das ist die Liselotte Beschorner, die eine wirklich tolle Künstlerin war, eine der ersten Sezessionistinnen überhaupt und die einige Einzelausstellungen auch in der Sezession gehabt hat. Und die hat aber immer genau gewusst, was sie will, und hat sie auch nicht wirklich beraten lassen. Und sie hat eben gesagt, es muss alles besammeln bleiben, das ist sozusagen ihr
Vermächtnis.
Ihr Vermächtnis oder überhaupt ihr Leben. Mhm. Und sie hat ja im 18. Bezirk ein kleines Häuschen gehabt, das war wirklich wie ein Märchenhaus, überwachsen von ihrer Kunst, von oben bis unten, bis in den Garten hinein. Das Ganze so aus der Zeit um 1900 und ihre Kunst eben da drinnen, es war ein Wahnsinn. Natürlich, man denkt sich dann sofort, erhalten wir das, machen wir ein Museum draus. Aber wenn man da anfängt, das geht einfach nicht. Mhm. In einer Stadt wie Wien schon gar nicht. Mhm. Da ist zu viel so tolles Material da. Aber sie hat eben darauf bestanden, es muss alles beieinander bleiben. Und jetzt hat das Wien-Museum praktisch eben das Gesamtwerk nahezu. Mhm. Und das ist auch nicht gut. Mhm. Weil es sollte immer ein erstens, man gibt besser an verschiedene Häuser. Weil wenn mehr Institutionen sind, gibt es auch mehr, die sich darum kümmern. Mhm. Und auf der anderen Seite sollte was überbleiben für die Galerien und für den Kunsthandel, damit das Ding lebt, damit eben auch private Leute sich für zu Hause was erwerben können und so weiter. Mhm. Also da ist dann für eine höhere Aufmerksamkeit. Mhm. Aber gut, wir haben unseres getan. Mhm. Und das bringt mich jetzt auch wieder darauf zurück, dieses auf jemanden setzen, den eigentlich keiner kennt. Mhm. Das war bei der Lieselotte so, weil die über Jahrzehnte völlig untergegangen war nach den anfänglichen Erfolgen. Und wie wir dann die erste Ausstellung im Musa mit ihr gemacht haben, da habe ich wirklich Bauchweh gehabt, weil ich Angst hatte, dass dann das einfach nicht angenommen wird, dass man sagt, nein, entschuldige, aber das kannst du nicht machen, das ist einfach nicht die tolle Kunst. Mhm. Also ich habe mir es halt getraut, wahrscheinlich auch dank dieser freien Hand, die mir gegeben war. Und es ist super, super aufgegangen. Also es war ein Riesenerfolg. Ich glaube, es ist bis jetzt die pro Tag und Besucher erfolgreichste Ausstellung. Mhm. Und wir haben im Anschluss dann in der Landesgalerie Niederösterreich eine Einzelausstellung mit ihr gemacht. Kurz vor ihrem Tod dann noch in der Sezession. Mhm. Das heißt, im Atem der Zeit. Mhm. Das war ja ein Titel von ihr.
Mit diesen berühmten Schichtenbildern.
Ja, mit den Schichtenbildern, da hat sie schon in der Sezession ausgestellt mit den Schichtenbildern. Da waren aber auch spätere, da waren diese Atemnotbilder, die viralen Zeichnungen und so. Also sie hatte wirklich bis zum Schluss gearbeitet, weil das die einzigen Momente waren, wo sie keine Schmerzen hat. Sie war ja immer schlecht, gesundheitlich sehr schlecht benannt. Mhm. Und das ist dann sogar so weit gegangen, dass sie eine Ausstellungsbeteiligung in einer Galerie in New York hatte. Mhm. Also da ist es wirklich aufgegangen.
Mhm. Das heißt, du hast dann gelernt, dass du dich auf deinen Bauch verlassen kannst?
Absolut.
Ich glaube, also, das ist ja auch wichtig, dass man durch diesen, also ich will, man wird ja dann irgendwann einmal Teil des Prozesses, ja. Und ich glaube, Sorge oder Ängste hat man natürlich, aber wenn es dann so aufgeht und wenn dann von außen auch so die Bestätigung kommt, das muss ja ein wahnsinnig befriedigendes, weil wenn du es damals nicht gehoben hättest, dann wäre vieles nicht passiert. Ne?
Ja, so sehe ich das ehrlich gesagt auch. Mhm. Und es ist eine Riesenfreude, auch für die Lotte damals gewesen, weil... Ja, weil für sie das eine Riesenbestätigung war zu guter Letzt. Sie hat zwar immer gesagt, ja, jetzt ist das alles schon zu spät. Also sie hat dann sehr, sehr negativ irgendwie ihre eigene Situation gesehen. Sie ist dann auch in die Ausstellung in Krems überhaupt nicht mehr hingefahren, weil sie eben so schlecht benannt war. Aber natürlich hat ihr das Berge gegeben.
Mhm. Ja. Ja. Ich meine, was können wir jetzt an dieser Stelle sagen oder ich sage jetzt mal raten Menschen, die mit so einem Fall konfrontiert sind? Also ich sage immer, wenn ich mit jungen Künstlerinnen und Künstlern zu tun habe, schaut früh drauf, dass es eine gewisse Ordnung gibt im Werk, dass schon einmal im Idealfall im Prozess gewisse Strukturen geschaffen werden, weil für uns, wenn wir heute konfrontiert sind mit einer Wohnung, die voll ist mit Kunst, wo es nur diese Ordnung gibt, diese eine Ordnung der Künstlerin, des Künstlers, ist ein bisschen schwer, da von Grund auf damit zu arbeiten. Also was am besten tun jetzt? Vielleicht können wir ein paar Punkte raus diskutieren.
Ja, du hast das angesprochen, also diese Strukturierung des Werks, das ist echt wichtig, dass man sagt, hier ist mein Hauptwerk. Das weiß zwar ein Künstler oft gar nicht. Ich habe das erlebt beim, was war das, der Pillhofer bei einer Ausstellungseröffnung in der Albertina, wo der Kurator eben geredet hat und der Pillhofer hat nachher gesagt, also er findet das hochinteressant, weil jetzt erkennt er Zusammenhänge, die er vorher gar nicht gesehen hat. Es ist oft der Blick von außen einfach notwendig. Und dann sind auf einmal Werke interessant, die für einen Künstler eher so Randerscheinungen sind, weil sie ihm Übergänge darstellen zum Beispiel, die aber in der Werkentwicklung extrem wichtig sind. Mhm. Also solche Geschichten. Mhm. Vielleicht, dass man sich von früh an Entschuldigung, auch irgendeinen Kunsthistoriker oder jemanden, der in der Richtung eben geschult ist, zur Seite holt, der diese Struktur mitbetreut. Mhm. Ich weiß, das ist natürlich dann immer eine Geldfrage auch, mhm. aber es gibt genug, die da leistbar sind. Mhm. Es ist,
mhm. also das heißt, eine Ordnung schaffen im Sinne von, dass man Kategorien schafft innerhalb des Werkes, so Kategorie A, Hauptwerke für museale Präsentationen, Ausstellungen, ja. Kategorie B für einen Kunstmarkt oder auch im Leihverkehr und Kategorie C, dann vielleicht, die man vielleicht so ein bisschen außen vor lässt, dass man die noch so ein bisschen in der Hinterhand hat oder dass man einfach auch sagt, okay, es gibt halt auch Werke, die man am besten vielleicht in ein Kämmerchen sperren sollte.
Das hast du nett gesagt.
Nein, ich sage jetzt mal aus der Praxis, ich erzähle immer wieder diese Geschichte vom Gerhard Frankl, dieser große österreichische Maler, der nach England emigriert ist. Der ist dorthin gereist und hatte eine Kiste, da waren etliche Bilder drin und da hat er draufgeschrieben, nicht für den Verkauf bestimmt, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, es waren die Bilder, die er nicht für gut genug gehalten hat. Und nach seinem Tod ist diese Kiste irgendwann einmal geöffnet worden und die sind in den Handel gekommen und diese Kiste, diese paar Bilder, ich weiß nicht, wie viel es waren, vielleicht 2-3 Dutzend, die haben so viel Schaden angerichtet. Ja. Und ich glaube, da muss man einfach aufpassen, dass man schon als Verantwortlicher für ein Werk behutsam umgeht, wenn man in den Markt geht. Dass man einfach schaut, was sollen die Leute vielleicht auch nicht sehen.
Ja, ja oder was soll vielleicht nur eben einer wissenschaftlichen Bearbeitung zugänglich sein? Mhm. Weil oft sind da schon Erklärungen auch drinnen. Mhm. Aber man, da hast du absolut recht. Mhm. Es ist nur diese Kategorie A. Mhm. Da habe ich immer ein Problem, weil was ich heute nach A gebe, könnte morgen vielleicht B oder C sein. Ja. Das ist, wie die Zeit sich verändert, wie man selber auch gerade bei Laune ist. Also es ist ja nicht ein rein rationaler Prozess, der diese Separierungen macht.
Ja. Also das muss ein bisschen im Es muss, ich glaube, beweglich bleiben.
Ja.
Ich glaube, das muss man auch so, kann man ja auch so definieren, dass man einfach sagt, also da ist nichts in Stein gemeißelt.
Absolut, ja.
Also das ist mal das eine, Ordnen. Für mich ist ein Punkt, der ganz wichtig ist, dass auch die Struktur, die hinter so einem Vor- oder Nachlass steht, klar ist. Mhm. Dass es klar ist, wem gehört das. Dass klar ist, dass die handelnden Personen an einem Strang ziehen, weil es gibt genug Beispiele, wo eben gestritten wird. Und also ich als Kunsthändler würde mal grundsätzlich sagen, wenn etwas nicht geklärt ist, wenn ich dann nicht mit einer Person spreche, die für den Nachlass spricht, dann greife ich es schon gar nicht an. Also wenn da Gefahr besteht, dass dann gestritten wird, dann das macht vieles schwer. Also das muss rechtlich auch einmal ganz geklärt
Absolut,
sein.
Ja, sowieso.
Und ich glaube, da gibt es eben gewisse Dinge, mit denen man, wo man relativ schnell helfen kann. Also juristisch muss es geklärt sein, kunsthistorisch muss es geklärt sein. Und dann natürlich auch, und das ist eine Frage, da wollte ich dich auch fragen, wie du damit umgehst, wenn du jetzt konfrontiert wirst mit so einem Wunsch und du sagst, na, das ist einfach nicht gut genug. Kannst du das?
Ja.
Sagst du das? Wie?
Also es ist mir bis jetzt erspart geblieben, weil, ich weiß nicht wieso, aber es ist...
Ich glaube nicht, dass es jetzt reines Glück ist, vielleicht kommen die Leute halt erst zu dir, wenn sie schon 4 andere gefragt haben.
Ja, ja vielleicht ist sowas, aber also so reinster Dilettantismus, sagen wir Blumerlmaler, so in die Art, das ist mir noch nicht untergekommen und ja, da ist man dann natürlich... Da braucht man Fingerspitzengefühl, dass man niemanden verletzt. Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber das ist dann auch nicht das Thema, für das wir uns interessieren. Mhm. Also mir geht es darum, dass man die wichtigen Sachen über die Zeit rettet.
Mhm. Ja. Mhm. Jetzt habe ich eine Frage, die mir jetzt gerade, du hast mir vorher erzählt, wie du gekommen bist, dass du ein arbeitsreiches Wochenende hattest mit Schreiben und Texten verfassen. Hast du ein Hobby abseits der Kunst?
Ja, ich gehe gern spazieren. Also ich liebe den Attersee. Schwimmen und so.
Ja.
Das ist von der Kindheit an schon, weil mein Vater von dort stammt. Ja. Und die Natur ist natürlich im Gehen, nicht? In der Natur, da kommen die Ideen, da gleicht sich alles aus, das brauche ich. Ich mache es in der Stadt aber auch, da gehe ich dann von Galerie zu Galerie, ist auch schön.
Also ganz ohne Kunst geht's nicht?
Nein.
Also ist die Kunst sowas wie ein, ich sage jetzt mal, roter Faden, dieser bestimmende Weg in deinem Leben?
Absolut. Ja. Also für mich ist die Kunst einfach eine Möglichkeit, die menschliche Existenz zu verstehen. Ich meine, man kann sie sowieso nicht verstehen, aber es ist so eine Art tiefergehende Kommunikation in der Kunst drinnen und an der halte ich mich fest. Ja.
Mhm.
Ja. Also es ist so ähnlich wie die Duineser Elegien, wo man, wenn man jetzt in die Poesie schauen will, wo man auf einmal das Gefühl hat, da hat einer viel tiefer in die Existenz reingeschaut, als ich das jemals könnte.
Mhm.
Das ist dann nicht in Worte fassbar, aber es ist ergreifend. Mhm. Und ich glaube, es macht einen besseren Menschen.
Mhm.
Kunst macht einen besseren Menschen.
Mhm. Ja, das ist natürlich etwas, was ich sofort unterschreiben würde.
Mhm.
Es ist, glaube ich, etwas auch, was dem kann man sich auch irgendwie nicht entziehen. Also ich merke das bei mir selber, ganz egal, was ich mache, Es gibt dann immer irgendwelche Querverweise oder es zieht mich dann immer wieder zur Kunst hin. Ja,
ja, absolut.
Ich glaube, daran merkt man auch irgendwie so dann diese Bestimmung. Ja? Und es ist schön, wenn man das weiß. Ja. Aber ich denke mal halt, weil eingangs habe ich ja auch gesagt, diese Leidenschaft, es gibt ja viele, die Kunst ja auch pragmatisch abhandeln.
Mhm.
Gehört auch dazu. Manchmal, es braucht aber sicherlich, ich weiß nicht, was ist da wichtiger? Ja? Ist der emotionale Zugang wichtiger, um überhaupt mal hineinzukommen und dann kann man auch ein bisschen Pragmatismus anwenden oder ich weiß nicht, ich glaube, es braucht einfach die Leidenschaft.
Es braucht die Leidenschaft, es braucht aber auch die Ratio, es braucht den ganzen Menschen, dass man sich damit auf allen Ebenen auseinandersetzt.
Mhm.
Was mir ein bisschen leid tut, sind so Leute, die eben glauben, dass die Kunst rein über das Rationale irgendwie erschließbar ist.
Mhm.
Wenn man dann so hört, wie manche eben meinen, dass Kunst irgendwie Illustration von philosophischen Gedanken ist, also da ist bei mir dann Schluss.
Mhm.
Das ist einfach ganz was anderes. Das, das ist Philosophie, aber also Kunst ist ein eigenes Spiel.
Das heißt, um jetzt auch irgendwie einmal so Richtung Ende zu kommen, du bist jetzt noch ein Jahr lang, also du bist jetzt in Vorbereitung einer Ausstellung?
Ja, es ist eine Doppelausstellung.
Ja.
Zum einen eben die Heliane Wiesauer-Reiterer, die ich seit vielen Jahren begleite und ihre Ausstellungen eröffne, Texte geschrieben habe und so, die ich sehr bewundere, weil sie so einen ganz behutsamen Zugang hat, die eben das Vorgefundene, wenn sie zum Beispiel in Stein arbeitet, den Stein als Stein stehen lässt und nur so weit hineinarbeitet, wie sie es halt wirklich braucht. So geht sie. Sie hat ein irrsinnig interessantes Leben schon geführt, von einer Kindheit in Argentinien und dann einer Jugend an der Nordsee. Ist sie dann mit 17 nach Wien gekommen und hat eine Fotolehre gemacht, bevor sie dann beim Hessing an der Akademie studiert hat. Sie arbeitet in Malerei, Grafik, Fotografie und in Stein und Holz. Also es ist einfach alles. Und da bin ich wirklich sehr tief eingedrungen in dieses Werk und da freue ich mich sehr, dass wir diese Ausstellung jetzt im Museum machen können. Und die zweite Sache ist der Karl-Heinz Koller, der leider sehr früh gestorben ist, im Umfeld von Weibel Export und so weiter unterwegs war, ein Fotograf. Mit dem Hassmann gemeinsam haben die ein Studio gehabt, wo die Export zum Beispiel ihre Filme auch gedreht hat und manche. Und der hat in der analogen Fotografie experimentell agiert. In einer Weise, dass man sich das halt überhaupt nicht mehr vorstellen kann, wie der solche Fotos, abstrakte Fotos, überhaupt zustande gebracht hat. Und das möchte ich gerne auch vorstellen einmal. Das war in Wien kaum einmal wo zu sehen. Und das wird halt so nebeneinander dann. Das Moser hat ja eine Pfeilerhalle und eine Glashalle. Dann nebeneinander werden die beiden Teile sein.
Muss es nebeneinander sein oder wirst du versuchen, da vielleicht auch, ich meine, was du jetzt sagst, das klingt jetzt, jetzt wie zwei Werke, die...
Zwei Welten,
ja. Aber oft ist es ja spannend, zwei Welten, die ganz offenbar irgendwie wenig miteinander zu tun haben, gemeinsam zu zeigen, weil wir wissen ja auch, jeder empfindet das wieder ganz allein und vielleicht entdeckt jemand die total naheliegende Parallele.
Absolut, also das werden wir sehen, das ist jetzt gerade im Entwickeln. Ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Mir hat neulich eine tschechische Kuratorin gefragt, was ich denn machen würde, wenn ich mir es wünschen könnte. Und das war,
gute Frage,
dass ich mit der Jana Franova, das ist eine Freundin vom Haus der Kunst in Brünn, ein Urgestein in der zeitgenössischen Kunst, dass ich mit ihr gemeinsam einfach alle unsere Lieblingswerke zusammensammle zu einem großen Pott und dann eben schaue, was da daraus sich entwickelt. Weil das ist dann eine Überraschung. Nicht? Da steckt zuerst kein Konzept, es wird so wie eine Ursuppe sein und aus dem heraus dann ein Konzept entwickeln, das uns allen überrascht. Und das Ganze machen wir natürlich im MoMA. Das ist der Wunsch.
Sehr gut. Ja. Wie viele Werke wären denn das bei dir?
Wenn das so, wie, ja, schon viele. Ja. Ich zähle das schon lange nicht mehr.
Aber so Dinge, die... was wird dann zu einem Lieblingswerk von Berthold Ecker?
Das ist von Tag zu Tag verschieden. Ja. Also manchmal hat man so eine Liebe auf den ersten Blick. Die, zum Beispiel diese Pfingstrosen von Matisse.
Gut. Ich gekauft.
Zack, also das ist unglaublich. Ja. Und dann wieder entwickelt sich es erst. Zum Beispiel, ich muss morgen zur Gerda Fassl reden, weil die ist ja leider gestorben, ist auch eine Freundin gewesen, eine großartige Bildhauerin und Nachfolgerin von Alfred Rüdlitschka. Also für mich stehen die zwei gleichwertig nebeneinander in der realistischen Plastik. Und da muss ich zugeben, ich habe sie am Anfang nicht geschätzt. Und erst im Lauf der Zeit, in der Beschäftigung mit ihr als Person und mit ihrem Werk, ist diese Wertschätzung dann entstanden und auch das Verständnis. Das ist immer im ganzen Kunstgeschichtestudium auch. Wir haben zum Beispiel die holländischen Feinmaler nie gefallen, bis ich es lernen habe müssen. Dann war es auf einmal großartig.
Also, ja, das heißt, das ist, du bist auch noch nicht... Also es ist ja schön, wenn man erkennt, dass das sich plötzlich alles auch dann neu darstellen könnte. Oft steht man dann plötzlich wo und sieht was und man muss eigentlich auch so diese ganz persönliche Kunstgeschichte neu schreiben.
Das schreibt sich jeden Tag neu. Ja. Das ist, es gibt den Herbert Friedl, das war ein Psychiater und Schriftsteller, der hat der Landarzt geschrieben, ein großartiger Roman. Und der hat in einem Text eben beschrieben, wie er zu einer Ausstellung nach Zürich, glaube ich, fährt. Und er ist aber ganz schlecht drauf. Und dann gefällt ihm natürlich die Ausstellung auch nicht. Und er sieht es aber am nächsten Tag noch einmal mit besserer Laune und auf einmal ist das großartig. Also es ist immer alles auch von einem selber abhängig, was man so wahrnimmt.
Ja. Das ist schön. Das geht aber auch nur, wenn man ein reflektierter Mensch ist.
Man muss sich selber auch misstrauen. Ja. Es ist so...
In Frage stellen.
Ja, Selbstironie ist eine hohe Tugend.
Ja. Das heißt, diese eine Ausstellung, die wirst du noch fürs Musa auf die Beine stellen. Und dann kommt die lange Zeit danach. Es gibt ja manchmal so, ich habe immer wieder mal hier Gespräche, wo wir auch darüber sprechen. Gibt es da, also der Johann Gräfner zum Beispiel, den habe ich gefragt, ob es da in der Schublade jetzt ein paar Projekte gibt. Gibt es natürlich. Ja. Also jeder Mensch hat, glaube ich, so Sachen, die er irgendwie vor sich her schiebt. Du hast das jetzt schon von dir aus angesprochen. Da gibt es also, wenn du tun könntest, was du wolltest. Bin also gespannt auf die Ausstellung im MoMA. Ich gehe mal davon aus, das wird klappen, wenn man dranbleibt. Aber ich wünsch mir natürlich, dass es, also ich glaube, es kann gar nicht genug Menschen mit Leidenschaft für die Kunst geben in der Kunst. Und ich meine, dieser Tage hat Klaus Albrecht Schröder, wurde bekannt gegeben, dass er da im Wiener Aktionismusmuseum tätig sein wird. Und da habe ich auch so als Grundgefühl diese Stimmung, dass ich mir denke, so jemanden wie ihn zu verlieren an die Gartenarbeit, sprich reine Pension und weg vom Fenster, wäre schade. Gleiches und Ähnliches gilt für dich, wenn ich will mir das eigentlich auch nicht vorstellen, ne, dass du nicht mehr umrührst in dieser Wiener Kunstszene oder österreichischen Kunstszene, und ich würde mir also sehr, sehr wünschen, dass du da uns erhalten bleibst, ne? Ich meine, und davon gehe ich jetzt mal aus.
Ich wünsche mir das auch.
Das Feuer also, kann man nicht löschen.
So wie beim Klaus Albrecht, der kann ja auch ohne Kunst nicht. Es ist einfach der Lebensinhalt. Mhm. Ja. Wenn man den verliert, verliert man das Leben.
Ja. Das sind wunderbare Schlussworte. Lieber Berthold, ich danke dir fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Ich glaube, wir könnten noch weitere Türen aufmachen. Wir sehen uns ja, wir bleiben einander ja sowieso erhalten mit unserer gemeinsamen Tätigkeit da im Verein. Und ja, lass uns gemeinsam auf die Entdeckungsreise gehen, weiterhin, um Dinge zu suchen und zu finden, die gefunden werden müssen.
Auf zu neuen Abenteuern.
Ja. Dankeschön. Ja, also ich und wahrscheinlich ihr vor den Endgeräten seid jetzt wahrscheinlich auch sehr gespannt darüber, was die Zukunft bringen möge. Ich hoffe also, wie gesagt, dass Berthold der Kunst noch lange Zeit erhalten bleibt. Ich hoffe auch, dass euch dieses Gespräch gefallen hat. Für mich war es einmal mehr die Erfüllung eines lang gehegten Wunsches. Ich hatte den Berthold schon länger auf meiner Liste und ja, ich bin glücklich und zufrieden heute. Ich möchte mich bei ihm sehr herzlich bedanken für die Zeit, die er sich genommen hat, um heute mit mir zu sprechen. Und bedanken möchte ich mich auch bei meinem Team, bei Sarah Scherer für ihre Stimme, bei Matthias Jakisic für die Produktion, bei Fabienne Lubczyk und bei Lara Bandion für die Mitarbeit in der Redaktion. Bei uns geht es dann demnächst weiter. Wir werden diesen Herbst auch noch sprechen über Wolfgang Holleger. Darauf freue ich mich sehr, mit Günter Holler-Schuster. Und wir werden eine Ausstellung besprechen, die bei uns in der Galerie stattfindet. Wir werden nämlich in diesem Jahr, in diesem Herbst 45 Jahre alt. Und das ist Anlass genug, um auch ein bisschen zu feiern. Also, ich freue mich auf viele schöne weitere Gespräche. Ich hoffe, euch gefällt's. Klickt's vielleicht auf Abonnieren. Redet über den Podcast. Erzählt's bitte euren Freundinnen und Freunden, dass es diesen Podcast gibt. Das würde mich besonders freuen. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören. Ciao.